nicht das Thema, ich wollte das nur erwähnen. Also Gog und Magog nördlich von Israel. In einem gewissen Sinne kommt die Invasion oder die Anfeindung gegen Israel normalerweise vom Norden. Das liegt in der Topographie, in der Art, wie Israel geografisch aufgebaut ist. Mal auch wenn man vom Osten kommt, östlich von Israel liegt ja die Wüste jenseits von Jordanien oder von diesem Streifen jenseits des Jordan, der bewohnt ist, aber darüber hinaus ist Wüste. Und wenn man nicht gerade mit guten Kamelen da durchqueren will, dann geht man lieber den Halbmondweg, den auch Abraham gezogen ist, über Mesopotamien und kommt dann aber vom Norden, von Damaskus, dann runter. Dann hat es diesen Engpass bei Megiddo und da kann dann schon einmal eine Schlacht entstehen, besonders da im Tal Jezreel, wie Napoleon sagte, das beste Kampfgebiet der Welt liegen würde. Nun, da soll wohl noch ein Kampf stattfinden. Also die nördliche Macht. Und dann haben wir die westliche Macht, der erheblichen Raum eingeräumt wird in der prophetischen Besprechung. Da haben wir es mit dem Antichristus zu tun, mit Europa, mit der Konstellation der 10 Könige. 3 werden ersetzt. Das kleine Horn von Daniel wird größer und größer, gewinnt mehr Einfluss in der Welt, der Antichristus. Dessen Vorbild Antiochus Epiphanes von Syrien war, der in Daniel 11 besprochen wird. Darüber kann man länger sprechen. Das ist also die westliche Macht. Und dann eine fünfte Macht, die nicht in die Geografie hineinpasst, aber doch eine selbstständige Macht ist. Und sie ist eine religiöse Macht. Wir haben sie sehr deutlich in der Offenbarung 17. Sie reitet auf dem Tier. Das Tier ist aber die Weltmacht jener Zeit. Und wenn die Frau Babylon dieses Tier reitet, dann heißt das nicht, dass sie in der Regierung steht, wie normalerweise der Reiter das Pferd lenkt und der eigentliche ist, sondern das Tier stellt die Regierung dar. Aber man wird das so auffassen müssen, dass die Frau diese Macht, eine religiöse Macht, hinter den Kulissen so starken Einfluss hat, dass zunächst diese Regierung von dort her in starkem Maße bestimmt und gelenkt wird. Solche Züge in der Geschichte, in der gegenwärtigen Geschichte haben wir schon. Wir wissen nur nicht, wie lange es braucht, bis alles das die prophetische Form annimmt, wie wir sie in der Schrift haben. Diese religiöse Macht ist zu gleicher Zeit eine wirtschaftliche Macht. Das kommt dann ganz besonders in Kapitel 18 zum Ausdruck. Aber wir dürfen nicht von daher annehmen, dass die zwei Mächte, Kapitel 17 und Kapitel 18, oder dass die zwei Kapitel zwei verschiedene Mächte besprechen würde, eine wirtschaftliche und eine religiöse. Nein, sie sind eine Macht, ein Babylon, und diese Macht wird gestürzt werden, noch bevor Jesus auf den Ölberg wiederkommt. Denn das antichristliche Reich, das Tier, wird sich des Reiters entledigen und wird dann ganz kurze Zeit selbst regieren, sodass wir dann eine absolute, nicht ganz religionsfrei, denn Satan ist ja auch religiös, aber immerhin äußere Religion ist dann nicht so zu sehen. Die Babylon ist immerhin noch eine Mischung von Wahrheit und Unwahrheit. Wenn das Tier sich des Babylon entledigt, dann haben wir eine totale Herrschaft, eine totale despotische Regierung gegen Gott. Und Jesus Christus, König der Könige, greift dann gleich ein in Kapitel 19. Das wären die endzeitlichen Völkermächte als Thema, das man besprechen kann, wenn man die zukünftigen Dinge bespricht. Ein anderes Thema, das ich noch nicht bearbeitet habe, aber vorgesehen habe und wozu ich ab und zu Material sammle, ist die Zukunft der Schöpfung. Man könnte dieses noch extra besprechen. Was sagt die Bibel über den Weg der Schöpfung in die Zukunft? In der Offenbarung ist sehr vieles darüber gesagt, denn Gott ist der Schöpfer, Kapitel 4, und er gebraucht die Schöpfung als Heilsbühne. Diese Schöpfung ist der Ort, auf dem er die Schöpfung herbeiführt und sein Reich zu Ende führt. Gleichzeitig ist diese Schöpfung die Bühne für die Aktionen des Feindes Gottes. Und so wird die Schöpfung, der Kosmos, zu einem Kampfraum, in dem Gott und Satan miteinander kämpfen. Wie der Kampf ausgeht, ist uns klar. Aber dabei wird die Schöpfung sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das lässt Gott zu. Zum Teil ist es der Mensch, das ist wohl Ende Kapitel 4, der die Schöpfung zerstört. Das haben wir in unserer Zeit gesehen, ist uns sehr deutlich vor Augen geführt worden. Dann ist es aber auch Satan, der die Schöpfung missbraucht. Gott gebraucht die Schöpfung, kann sie aber auch zerstören, wenn er will, um dem Menschen Grenzen zu setzen, sodass wir hier ein Thema haben, das es sich lohnt, einmal gesondert zu besprechen. Wie sieht es mit der Schöpfung aus bis zum Ende der Zeit? Und das andere Thema, das wir jetzt in diesen Tagen besprechen, wäre die Zukunft Jesu Christi oder die Wiederkunft oder Rückkehr Jesu Christi. Das ist eigentlich das wichtigste Thema und vielleicht auch das größte Thema. Man kann dann, wie Bruder Klassen das jetzt macht, auch Texte nehmen. Das ist ein biblisch-theologisches Thema. Man nimmt verschiedene prophetische Texte. Das habe ich auf der Theologischen Hochschule als Fach gehabt. Neutestamentliche Theologie, man kann auch Prophetie. Man kann alttestamentliche Prophetie zu studieren, man kann neutestamentliche Prophetie studieren. Da hatte ich Dr. Unruh als Lehrer. War sehr interessant, er hat immer wieder auch zurückgegriffen auf die Schriften von Sauer, aber auch auf andere ist er eingegangen. Spezielle neutestamentliche Texte zur Rückkehr Jesu Christi wären zum Beispiel die Ölbergrede, 2 Kapitel. 1. Korinther 15 hat starke Prophetie zur Zukunft. Die 2 Thessalonicher Briefe bzw. einige Texte in diesen Briefen, besonders 1. Thessalonicher 4 und 5 und dann 2. Thessalonicher 2 und das ganze Buch der Offenbarung. Man könnte jetzt diese Texte besprechen und von dort her Material sammeln. Sie sind Körbe von Material für unser Thema. Im Alten Testament sind es ja besonders Daniel und Ezechiel, und dann haben wir auch noch andere Texte in den anderen Propheten, die von der Zukunft sprechen. So viel zur Thematik, das ich ausgelassen hatte. Unter Groß B besprachen wir Grundsätzliches, oder wir waren immer noch dabei, Grundsätzliches zur Rückkehr Jesu Christi zu besprechen. Unter Arabisch 1 ging es um die Wiederkunft Jesu Christi als ein gewisslich bezeugtes Ereignis. Unter Arabisch 2 versuchten wir die Wiederkunft im Allgemeinen zu beschreiben. Da war unter klein a die Besprechung von gewissen Bezeichnungen, die gebraucht werden für die Wiederkunft Jesu Christi. Verschiedene Wörter und Ausdrücke. Klein b war die Frage, wer ist es, der kommt? Es ist eine Person, es ist Gott selbst, der kommt. Klein c, wer veranlasst das Kommen, von dem wir sprechen? Es ist Gott selbst, der seinen Sohn einführt in diese Welt, aber auch die Gemeinde ruft, komm. Klein d, die Schrift macht auch deutlich, auf welche Art und Weise Jesus Christus kommt. Er kommt von oben plötzlich und so weiter, hatten wir dort gesagt. Dann kam Groß C von der Bedeutung der Rückkehr Jesu Christi. Und da haben wir zur Hauptsache zwei Arten von Bedeutung. Zuerst ist die Rückkehr Jesu Christi einmal von weltgeschichtlicher Bedeutung, sodann ist sie von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Sie ist von weltgeschichtlicher Bedeutung, weil sie weltweit im Ausmaß sein wird. Sie wird entgeschichtlich sein. Sie wird eine totale Enthüllung menschlichen Lebens bringen und eine Verantwortung fordern von der gesamten Menschheit. Also sie wird total weltgeschichtlich sein, die Rückkehr Jesu Christi. Unter Arabisch 2 begannen wir zu besprechen die heilsgeschichtliche Bedeutung. Die Wiederkunft Jesu Christi ist das Ziel der allgemeinen Heilsgeschichte und ist auch das Ziel unserer persönlichen Heilsgeschichte. Das war unter klein a der Zusammenhang. Unter klein a wollten wir den Zusammenhang, beziehungsweise was hat die Wiederkunft Jesu Christi mit der Heilsgeschichte zu tun? Und halten wir einmal zunächst fest, die Wiederkunft ist das Ziel der allgemeinen Heilsgeschichte von Ewigkeit her, dorthin zielt es. Aber auch unsere persönliche Heilsgeschichte. Wir werden gerufen, wir kehren um zu Jesus Christus. Und unser Ziel, unser Heilsweg findet dort sein Ziel. Über die persönliche Heilsgeschichte wollte ich noch einiges hinzufügen. Das kam gestern Nachmittag am Ende etwas zu kurz. Also die Wiederkunft Jesu Christi bringt die persönliche Heilsgeschichte zum Ziel. Noch einmal zu dem, was ich dort gesagt hatte. Frage, wo beginnt unsere persönliche Heilsgeschichte? Ich wiederhole, sie beginnt in der Vorbereitung und im Ruf der guten Botschaft von Jesus Christus. Wir werden gerufen durch das Wort Gottes, durch Evangelisten, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Auf diesen Ruf wird mit Umkehr geantwortet. Wir kehren ab von unserem eigenen Wege, der eigentlich Satan und Sünde nach ist, und wir kehren um und sagen Ja im Glauben zu Jesus Christus, und er wird unser Herr und Heiland. Wie verläuft dann unser Heilsweg? Das ist der Anfang unseres Heilsweges. Wie verläuft er dann? Er verläuft auf dem Wege der Heiligung. Es ist eine Heilsentwicklung, ein Wachstum. Wir sind Kinder Gottes, wir werden bewahrt und wir dürfen vorangehen in der Christusähnlichkeit. Das ist zusammenfassend das Ziel unserer geistlichen Entwicklung im Glauben. Alles, was wir machen, diese Tage und dieses Seminar, dieser Kurs, alle Gemeindetreffen, alles, was wir im Reich Gottes machen, hat dieses zum Ziel. dass Menschen Christus ähnlich werden, auch die Evangelisation. Wenn Paulus irgendwo hingeht, um zu evangelisieren, weiß er, da sind Menschen, die wurden einmal im Bilde Gottes geschaffen, dieses Bildnis ist zerstört worden, es muss wiederhergestellt werden. Zunächst müssen sie wiedergeboren werden, das Bildnis muss hineingepflanzt werden, dann muss es wachsen, dazu braucht es Betreuung. Er beschreibt das in kurzen Zügen in Kolosser 1, 27 bis 29, besonders Vers 28, dass sein Ziel ist, jeden Menschen, dreimal sagt er jeden Menschen ans Ziel zu führen. Er gebraucht dort das Wort Vollendung oder Vollkommenheit, aber das griechische Wort bedeutet auch Ziel. Vollendung ist das Ziel. Man fängt in der Evangelisation an, begleitet diesen Menschen als Christen, damit er ans Ziel kommt. Was heißt das? Christus ähnlich wird. Und diese Christusähnlichkeit soll dann in der Begegnung mit Jesus Christus vervollkommnet werden. Das ist der Lauf unserer persönlichen Heilsentwicklung, bis es dann zur Heilsvollendung kommt. Wo wir dann auch eingeführt werden in unsere Hoffnung des Heils. Das heißt, die Wiederkunft Jesu Christi wird als eine Hoffnung dargestellt, als eine Hoffnung dessen, das uns als Ruf zuerst begegnete. Zwei Schriftstellen, Epheser 1, Vers 18. Epheser 1, Vers 18, Sie wollen diesen Text vielleicht einmal aufschlagen. Es ist auch gut, ab und zu seine eigene Übersetzung zu prüfen. Leider hinkt es in unseren deutschen Übersetzungen. Die deutsche Theologie ist dermaßen beeinflusst worden von der liberalen Theologie, sodass wir uns heute schwer tun mit einer genauen Bibelübersetzung. Das hat alles seinen Einfluss gehabt. 1, Vers 15 beginnt Paulus zu berichten von seinem Gebet für die Christen im Raum Ephesus. Darum lasse ich auch nicht ab, nachdem ich von eurem Glauben gehört habe, für euch zu danken und in meinen Gebeten euer zu gedenken, Vers 16. Und in Vers 17 beginnt er dann seine Gebetsanliegen zu nennen. Und unter anderem sagt er in Vers 18, erleuchtete Augen des Herzens und des Verständnisses, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seines Rufes ist. Nicht Berufung, im Grundtext steht einfach Ruf. Man braucht gar nicht so viele Buchstaben an dieser Stelle. Drei genügend. Ja. Gott ruft uns, aber er ruft uns auf Hoffnung. Wir dürfen schon sofort zu ihm kommen und Vergebung bekommen. Aber damit beginnt ein Weg, der zum Ziel führt. Und dieses Ziel ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung dieses Rufes. In dem Moment, wo Gott uns ruft, hat er schon jenes Ziel vor Augen. Wir sollen wissen, wir sollen erkennen, was Gott im Auge hat, wenn er Menschen ruft. Es wäre auch gut, wenn wir evangelistisch rufen, in der evangelistischen Botschaft oder wenn wir persönlich mit Menschen sprechen, ihnen ein Zeugnis weitergeben, dass wir schon daran denken, dieser Mensch soll eines Tages die Hoffnung des ewigen Lebens haben, die Hoffnung der Christusähnlichkeit. Die zweite Stelle ist Kapitel 4, die Verse 1, 2 und 4. Ich rufe euch also auf. Ermahnen ist nicht ganz richtig. Es ist nicht eine Erinnerung an Schuld, wie wir heute das Wort Ermahnung gebrauchen. Ermahnung erinnert an eine Schuldigkeit. Aber aufrufen ist schlechthin ein Versuch, Menschen in Bewegung zu kriegen. So ermahne ich oder rufe ich euch auf, also, das heißt im Blick auf, was er in den ersten drei Kapiteln ausgeführt hat, ich, der Gebundene oder Gefangene im Herrn, dass ihr des Rufes, wieder, des Rufes entsprechend wandelt. Aha. Des Rufes, das heißt, wir sind gerufen worden, aber dieser Ruf hat ein Ziel, zu welcher ihr gerufen, zu welchem ihr gerufen wurdet, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertragt und so weiter. Das ist die Art und Weise, die diesem Ruf entspricht. Was heißt das, dem Ruf entsprechen? Das ist wieder eine Waagschale. Auf der einen Seite haben sie den Ruf und dessen, was dieser Ruf erreichen will. Auf der anderen Seite unser Leben. Wenn wir unterwegs sind zu einem bestimmten Ziel, dann verhalten wir uns unterwegs entsprechend. Es geziemt sich nicht, auf dem Weg von Haus in das Versammlungshaus am Sonntagmorgen im Auto zu zanken, nicht wahr? Es geziemt sich nicht. Am besten man betet, ja, wenn man schon weiß, das droht. Kinder, jetzt wollen wir die ganze Zeit beten, während wir fahren. Ja. Das kann man. Ja. Man muss das nicht tun, aber es ist eine gute Sache. Oder wir singen. Ja. Damit man schon das einmal vorbeugt. Wir sind ja alle Sünder und tendieren dazu, selbst alles behaupten zu wollen. Das ist das Wesen von Kindern. Also die Gedanken auf den Herrn lenken. Es geziemt sich nicht, dann sich dem nicht entsprechend zu verhalten. Oder wir legen auch großen Wert auf die Kleidung, mit der wir in den Gottesdienst kommen. Heute wird in vielen Kreisen nicht mehr so darauf Wert gelegt. Mit anderen Worten, der Sozialismus hat Einzug gehalten in die Anschauung der Tage und des Weges des Christen. Man sagt, alles ist gleich wichtig oder gleich unwichtig. Und so kann ich die Kleidung, die ich am Arbeitstag trug, auch am Sonntagmorgen in den Gottesdienst hineintragen. Und wir sagen, nein, es ist ein Unterschied, ob ich am Arbeitsplatz bin. Da sagt er, na ja, aber ist der Arbeitsplatz nicht wichtig? Ja, er ist wichtig. Er ist von Gott geschaffen. Aber der Arbeitsplatz hat seinen Platz und dieser Sonntag hat seinen Platz. Dort gehe ich mit den Dingen der Welt um, die Gott geschaffen hat, zu einem bestimmten Zweck, aber sie sind zeitlich und vergänglich. Dies ist ewig und dies ist wichtiger. Beides ist wichtig, aber dies ist wichtiger und wir verhalten uns entsprechend. Ja? Wenn wir dann noch einiges mit anderen zu besprechen haben, Geschäftliches, das kann dann warten, das muss nicht im Foyer besprochen werden, wie das in manchen Gemeinden geschieht. Wie viel haben Sie denn für Ihren neuen Traktor gezahlt und was kostet das neue Auto, wo fahrt ihr in Urlaub und so weiter. Allerlei Irdisches, Entsprechung, wo sind wir denn? Ja? Oder selbst im Gottesdienst, man verhält sich dann die ganze Zeit, wir denken immer daran, hier sind wir in der Gegenwart des Herrn. Nicht als ob dieses Haus von sich aus heiliger wäre. Nein, wir sind jetzt dabei, vor dem Herrn ihn anzubeten, einander zu erbauen. Und das bringt mit sich die Notwendigkeit einer entsprechenden Haltung. Nun sind wir die ganze Zeit eigentlich, sagt Paulus, unterwegs. Wir sind Christen. Und es wird erwartet von uns, dass wir uns von Montag bis Samstag und Sonntag einschließlich anders verhalten als andere Christen, die nicht andere Menschen, die nicht auf dem Weg zum Himmel sind. Ja. Wir wurden gerufen, um in den Himmel zu kommen. Das ist die Hoffnung. Und unterwegs verhalten wir uns entsprechend. Vers 4. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch gerufen wurdet, zu einer Hoffnung eures Rufes, zu jenem Ruf oder zu jener Hoffnung, Entschuldigung, hin wurden wir gerufen. Da merkt man also die Verbindung zwischen unserem Heil, das wir in unserem erleben, erlebt haben und der Wiederkunft Jesu Christi. Diese Wiederkunft bringt das Ziel unseres eigenen Heilslebens, unserer eigenen Heilsgeschichte. Wir sind nicht nur in die Nachfolge Jesu Christi gerufen worden, sondern auch für eine Zukunft mit ihm gerufen worden. In 1. Petrus 1, Vers 3 heißt es, ab Wiedergeburt steht unser Leben im Zeichen dieser Hoffnung. Die Zukunft Jesu Christi, die Wiederkunft, ist die Hoffnung der Wiedergeburt. 1. Petrus 1, Vers 3. Und eine weitere Stelle, die man hier anbringen kann, ist 2. Thessalonicher 2, Vers 14. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Das war klein a, der Zusammenhang zwischen Heilsgeschichte und Wiederkunft Jesu Christi. Unter klein b befassen wir uns nun mit dem ersten Ziel der Heilsgeschichte. Wir hatten gesagt, das Ziel der Heilsgeschichte in dieser Welt ist die Befreiung der Gottestreuen aus aller Not. Und mit diesem wollen wir uns jetzt befassen. Befreiung aus Not. Wenn Gott mit einem Volk hier beginnt, das er aus allen Völkern ruft, wie Jakobus das einmal sagt, dann will er uns eines Tages aus dieser Not herausbringen. Das ist ein Ziel der allgemeinen Heilsgeschichte und auch der persönlichen. Befassen wir uns nun mit diesem Ziel. Befreiung der Gottestreuen aus aller Not. Welche Not ist es, aus der hier gerettet wird? Wenn Jesus kommt, was ist das für eine Not, aus der gerettet wird? Die Wiederkunft Jesu Christi bringt Rettung erstens aus der gegenwärtigen Not, in der wir uns gerade befinden. Aus der gegenwärtigen Not. Worin besteht diese gegenwärtige Not? Sie besteht einmal aus Sünde. Sünde und ihre schlimmste Folge, der Tod, begleiten hier immer noch die Anhänger Jesu. Sünde und Tod begleiten uns immer noch. Manchmal fragt man sich, wenn Jesus für uns gestorben ist, warum sündigen wir noch? Warum müssen wir noch sterben und so weiter? Ist er nicht für alles das gestorben? Nun, wir müssen einfach wissen, dass nicht alles, was Jesus am Kreuz erworben hat, auf einmal ausgehändigt wird, sondern eins nach dem anderen. Zuerst Vergebung und Gemeinschaft mit Gott, aber die Not wird zunächst noch belassen, die äußere Not. Sünde und ihre schlimmste Folge, der Tod, begleiten die Anhänger Jesu hier immer noch. Davon werden wir erst bei der Wiederkunft des Herrn befreit. Einige Schriftstellen. Römer 7, Vers 24. Wer wird mich retten aus dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Er wird es tun. Wir haben ihn jetzt schon als Erlöser. Aber von diesem Leib werden wir nicht gerettet, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir müssen uns damit abfinden, dass wir immer noch in dem Leib dieses Todes uns befinden. 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, 54. Wenn dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Das kommt aber noch, das ist noch künftig. Der Tod und die Ursache des Todes, die Sünde, sollen noch überwunden werden im Praktischen. Am Kreuz wurden sie überwunden als Sache, aber in der Praxis kommt das noch. Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch als Retter den Herrn Jesus Christus erwarten, der den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leib seiner Herrlichkeit und so weiter. Das steht uns noch bevor. 1. Johannes 3, Vers 2. 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass, wenn er offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ein jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Er wartet nicht bis dann. Ja? Er fängt jetzt schon an, sich zu reinigen. Aber von Sünde werden wir dann befreit werden. Auch Satan, das zweite S, gehört ebenfalls noch zur Not der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Von ihm wird sie erst dann befreit. Gott wird mit Schnelligkeit Satan unter euren Füßen zerdrücken. Römer 16, Vers 20. Römer 16, 20. Heute aber werden wir immer noch von ihm angefochten. Auch von der Not der Sündennacht dieser Welt wird die Gemeinde befreit werden. Die ganze Welt befindet sich in einer Sündennacht, und aus dieser Nacht werden wir zum Tag befreit werden. Römer 13, Verse 11 und 12. Dieses als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unser Heil näher, denn da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Merken Sie, wir leben heute in der Nacht. Wir selbst sind im Licht, aber unsere Umwelt ist Nacht in dieser Welt. Deshalb spricht die Bibel auch von einem Morgenstern, von einem Morgen, der kommt. Der Tag aber nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Man vergleiche auch 2. Petrus 1, Vers 19, wo von einer Lampe die Rede ist. Das heißt, das Wort Gottes, das prophetische Wort, ist eine Lampe, mit der wir durch diese Welt gehen dürfen, bis der Morgen kommt. Wir sind also in der Dunkelheit in dieser Welt. Oder Offenbarung 21, Vers 25, Offenbarung 21, Vers 25 und 22, Vers 5. Dort wird keine Nacht mehr sein. Deshalb müssen die Tore auch des Nachts nicht geschlossen werden. Es hat keine Gefahr. Offenbarung 7, 16 und 17. Offenbarung 7, 16 und 17. Entschuldigung. Und dann noch 2. Thessalonicher 1, Verse 6 und 7. Wie es denn gerecht ist vor Gott denen, die euch bedrücken, mit Bedrückung zu vergelten, euch aber, die ihr bedrückt werdet, mit Erquickung samt uns bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus vom Himmel her, samt den Engeln seiner Kraft. Dann werden wir erlöst werden von der Bedrückung und Verfolgung und Nacht dieser Welt. Bei der Wiederkunft Jesu Christi werden wir auch befreit von den Leiden, die durch die Vergänglichkeit der Schöpfung erlebt werden. Römer 8, Vers 23. In Römer 8 erklärt Paulus 1. Mose 3. In 1. Mose 3 haben wir einige Beispiele von dem, was Gott grundsätzlich tut, wenn der Mensch in Sünde gefallen ist. Da ist von den Leiden der Frau die Rede und von den Einschränkungen für den Mann. Im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot erwerben müssen. Pflanzen werden nicht immer dort wachsen, wo du es denkst, dass sie wachsen sollten. Und so gibt es seitdem Unkraut, Kraut und Unkraut. Unkraut ist einfach eine Pflanze, die nicht dort wächst, wo sie sollte. Ja. Das macht uns dann Mühe. Extra Arbeit hat Gott so eingerichtet. Also Leiden. Und dann ist dieser Riss, der durch die Welt geht, die Vergänglichkeit, von der Paulus in Römer 8 spricht. Sie kaufen ein neues Auto. Ich weiß noch, als wir 88 unser neues Auto hatten, wurde uns geschenkt praktisch. Und das erste schöne Auto, das wir hatten, fuhren weg damit, war wie ein Spielzeug. Heute ist es nicht mehr so schön. Ja. Es ist immer noch schön, wir sind dankbar. Aber das Beste wird alt. Ja. Wir dürfen jetzt in diesen Tagen ein blank neues Zimmer bewohnen. Die Möbel wurden extra schnell reingelegt, weil man wusste, wir kämen. Also wir stellen fest, wir sind die ersten Bewohner dieses Räumchen, dieser kleinen Räume. Nun, eines Tages werden auch die alt sein. Alles wird vergehen. Wir kaufen etwas Neues und der Herbst ist schon in den Möbeln, in allem, was wir kaufen. Der Tod sitzt drinnen. Der Tod, der Wurm des Todes. So ist der Riss da. Ein Kind ist geboren, aber der Tod ist schon im Leib. Zunächst einmal sind die Kräfte des Lebens stärker, aber es kommt dann mit der Zeit, nach einigen Jahrzehnten, die Kurve, wo es dann allmählich bergab geht. Die Todeskräfte überwuchern die Lebenskräfte. Und im zweiten Abschnitt des Lebens sieht man es dann allmählich mehr und mehr. Es geht Richtung Tod. Das ist das Leben. Gott hat den Riss, den Tod in diese Schöpfung gesetzt. Und das macht uns zu schaffen. Paulus sagt, trotz dessen, dass wir den Heiligen Geist haben, seufzen wir immer noch. Das ist sehr wichtig. Der Heilige Geist nimmt dieses zeitliche Leiden uns nicht weg. Das sollten die Pfingstler noch öfter lesen. Also jetzt machen wir 15 Minuten Pause.